Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Wir sind zurück nach einer Woche Pause.
Wir haben es jetzt beide gesagt.
Ohne uns abzusprechen, haben wir gerade gesagt, wir sind zurück. Das, die Vibes. Und dabei sind wir nicht mal in einem Raum, muss man kurz an dieser Stelle sagen. Trotzdem, die Connection ist da.
Ja, Amanda ist in Berlin und ich sitze in Dänemark im Sommerhaus in einer Ecke. Also, wenn ihr das sehen könntet. Ich sitze quasi in die Ecke von diesem Raum an einem kleinen Couchtisch, den ich mit Decken und Kissen vollgestellt habe. Der Fernseher ist verhangen und neben mir hat mein Freund original alle Stühle, die das Haus hat, so positioniert, sodass quasi hier so eine und mit Sachen vollgestellt, wie zum Beispiel Zimmerpflanzen, damit ich quasi in einer Aufnahmehöhle sitze. Und ich muss gestehen, ich hatte zwischenzeitlich Angst, weil das Internet hier nicht so geil ist, dass wir uns nicht verstehen können. Aber es scheint gut zu sein. Also.
Ja.
Die Verbindung ist gut.
Das ist sehr, sehr gut. Deswegen, wenn wir sagen, wir sind zurück, dann meinen wir, der Podcast ist zurück. Ich bin auch so zurück in Berlin. Marieke ist noch nicht zurück und ich beneide dich sehr darum, denn es war wirklich auch ein bisschen traurig, weil ihr kennt das garantiert. Dieses Gefühl, aus dem Urlaub zurückzukommen, ist schon doof per se. Aber es ist noch doofer, wenn man irgendwie aus 30 Grad Sonne zurückkommt zu 17 Grad Regen. Ja. Und das war schon hart. Das war schon hart. Ich bin gestern zurückgekommen und heute lag ich den ganzen Tag im Bett. Es war halt ein bisschen traurig. Deswegen hoffe ich, dass ihr vielleicht, wo auch immer ihr gerade seid, zumindest besseres Wetter habt oder was Schönes macht oder vielleicht, selbst wenn ihr jetzt an diesem Montag, wenn ihr es hört oder wann immer ihr das hört, arbeiten müsst, irgendwas Schönes macht. Lasst uns alle uns irgendwas gönnen. Ein Eis oder so oder was auch immer.
Ich freue mich auch tatsächlich, weil wenn wir mit der Folge fertig sind und ich sie editiert habe, dann kann ich mich auch noch ein paar Tage richtig Urlaub machen. Weil ich finde nämlich immer, dass wenn man noch eine Folge machen muss, dass es nicht wirklich richtiger Urlaub ist. Weil man ja die ganze Zeit am Arbeiten ist. Und deswegen freue ich mich darauf, jetzt die Woche noch ein paar Tage dann richtig frei zu machen, ohne den Fall so im Nacken zu haben. Olaf kommt hier jetzt gerade angesneakt. Und ich beginne dann mal mit dem Fall. Heute drehen wir die Uhr um mehr als 70 Jahre zurück und verlassen auch das Festland. Wir begeben uns an Bord eines großen Dampfschiffes. Genauer gesagt, an Bord der Durban Castle. Die genauen technischen Details des Schiffes erspare ich euch. Falls sie euch interessieren, kann man sie ganz einfach googeln. Was ich aber verraten kann, ist, dass die Durban Castle jetzt im Jahr 1947 9 Jahre alt ist und schon einiges erlebt hat. Denn gerade einmal ein Jahr, nachdem sie aus dem Werk gelaufen war, wurde die Durban Castle zu einem Truppenschiff für die britische Armee umfunktioniert und hat neben britischen Truppen unter anderem auch den griechischen König und seine Familie transportiert. Dieser Hinweis nur als kleiner Fakt am Rande für Amanda, die ja gerade in Griechenland war. So, jetzt aber zurück in den Oktober 1947. Die Durban Castle ist auf dem Weg von Kapstadt in Südafrika nach Southampton im Süden Englands. Eine Reise, die damals ungefähr 2 Wochen gedauert hat. Das Schiff ist jetzt schon seit gut einer Woche unterwegs und befindet sich ein paar hundert Meilen von der westafrikanischen Küste, ungefähr auf Höhe Guineas. Für die Passagiere und die Besatzung des Schiffes bedeutet das vor allem eins: Es ist unglaublich heiß, schwül, stickig, sowohl draußen als auch in den Kabinen. Da erscheint die Aussicht auf baldiges englisches Nieselwetter doch auch irgendwie ganz verführerisch. Es sind die frühen Stunden des 18. Oktober. Die Durban Castle schiebt sich stetig durch die Nacht, durch das dunkle, weite Meer. Fast wie ein Geisterschiff. Nicht nur wegen der späten Stunde, sondern vor allem auch, weil so wenige Passagiere und Passagierinnen an Bord sind. Viele der Kabinen und Betten sind leer, die Gänge sind wie ausgestorben. Doch das Schiff schläft nicht. Es ist ungefähr 3 Uhr nachts, als der 39-jährige Nachtwachmann Fred Steer ein Klingeln hört. Und von Deck A, wo er sich gerade befindet, hoch nach Deck B läuft und auf die Anzeige blickt, um nachzuschauen, in welcher Kabine geklingelt wurde. Das Klingeln scheint aus Kabine 126 zu kommen, doch was er sieht, überrascht ihn. Warum? Also, in Kabine 126 gibt es, wie auch in den anderen Kabinen der ersten Klasse, 2 Schalter, die die Passagiere und Passagierinnen drücken können. Einmal einen Schalter, um einen Steward zu rufen, und einmal einen Schalter, um nach einer Stewardess zu rufen. Und in Kabine 126 wurden scheinbar beide Schalter gedrückt. Es wurde also gleichzeitig nach einem Steward und einer Stewardess gerufen, was äußerst ungewöhnlich ist. Steer macht sich also auf den Weg zur Kabine 126. Kabine 126 ist aktuell das Zuhause der 21-jährigen Schauspielerin Eileen Gibson, die den Künstlerinnennamen Gay Gibson trägt. Die junge Frau reist alleine nach England, um dort an ihrem großen schauspielerischen Durchbruch zu arbeiten. Mit ihrer eleganten Art, ihren immer schick zurechtgemachten kastanienbraunen Haaren, den großen, wehmütigen Augen und der makellosen Haut ist Eileen Gibson eine der zumindest optisch eher auffälligeren Passagierinnen der Durban Castle. Als der an der Kabine ankommt, klopft er an die Tür, doch er erhält keine Antwort. Vorsichtig öffnet er daraufhin die Tür und wirft einen Blick in die erleuchtete Kabine. Er hört eine Männerstimme, die alles in Ordnung sagt und sieht auch einen Mann. Der Mann trägt eine dunkle Hose, ein weißes Unterhemd und hat schwarze Haare. Er steht am Waschbecken in der Kabine mit dem Rücken zur Tür, die er nun ganz plötzlich wieder zuschiebt, sodass Nachtwachmann Steer plötzlich vor verschlossener Tür steht. Das war sicher nicht Miss Gibson gewesen und auch kein Passagier der ersten Klasse. Steer ist sich nämlich sicher, den Mann mit den schwarzen Haaren erkannt zu haben. Es ist sein Kollege James Cam, ein Decksteward. Doch was zum Teufel sucht sein Kollege nachts um 3 Uhr, im Unterhemd bekleidet, in der Kabine einer Passagierin? Und warum wurden beide Klingeln betätigt? Steer hat zumindest eine Ahnung, denn James Cam hat einen Ruf, der ihm vorauseilt. James Cam, der zwar seit 4 Jahren verheiratet ist und auch eine kleine Tochter hat, ist bei der Besatzung auch bekannt als Don Jimmy. Benannt nach Don Juan oder Don Giovanni, dem typischen Frauenhelden. Denn es ist bekannt, dass James Cam nicht davor zurückschreckt, professionelle Grenzen im Umgang mit jungen Passagierinnen zu überstreiten und in der Vergangenheit öfters übergriffiges Verhalten gezeigt hat. Nachtwachmann Steer macht sich jetzt auf den Weg runter zu Deck A, zu seinem Kollegen bzw. Vorgesetzten Murray, dem er von den Vorkommnissen in Kabine 126 berichtet. Gemeinsam kehren die Männer zurück nach Deck B und während Steer in einiger Entfernung zurückbleibt, geht sein Vorgesetzter Murray alleine weiter bis zur Kabine. Murray stellt fest, dass das Licht an der Kabine noch brennt, aber ansonsten alles ruhig ist. Während Steer sich nun wieder an seine Aufgaben macht, macht sich Murray auf den Weg zur Kommandobrücke des Schiffes, wo er dem zweiten Offizier von den Vorkommnissen berichtet. Der erscheint jedoch wenig alarmiert. Er fragt, ob denn nun alles in Ordnung sei, worauf Murray mit Ja antwortet und bemerkt dann, dass er sich nicht in die moralischen Angelegenheiten seiner Passagiere einmischen könne. Doch für Murray ist die Sache damit immer noch nicht gegessen. Er begibt sich ein zweites Mal zur Kabine 126. Und als er sieht, dass immer noch alles ruhig ist und das Licht in der Kabine mittlerweile ausgeschaltet ist, macht er sich wieder an seine Arbeit. Doch die Vorkommnisse scheinen ihm keine Ruhe zu lassen. Und einige Stunden später, also um 6 Uhr in der Früh, steht er vor der Kabinentür von Stewardess Eileen Field. Das ist die zweite Eileen in unserem Fall. Eileen Field ist 35 Jahre alt und als Stewardess unter anderem für die Kabine 126 von Miss Gibson zuständig. Unter anderem bringt sie ihr jeden Morgen ein Glas frischen Orangensaft. Murray informiert Eileen Field nun über die Geschehnisse der Nacht und teilt ihr vor allem auch mit, dass Steer ihren Kollegen James Cam in der Kabine gesehen haben will. Field versichert Murray, dass sie die Augen offen halten werde. Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass James Cam negativ im Zusammenhang mit Miss Gibson, also Eileen Gibson, aufgefallen ist. Eileen Field hatte in den letzten Tagen mehrmals bemerkt, dass Cam sehr vertraut mit Miss Gibson gewesen war oder zumindest versucht hatte, diesen Anschein zu erwecken. Ein paar Tage zuvor hatte sie ihm ein benutztes Tablett von Miss Gibson überreicht, woraufhin er ihr einfach erzählt hatte, dass Miss Gibson von einem verheirateten Mann schwanger sei, und zwar im dritten Monat. Eileen Field hatte ihn daraufhin ermahnt, er könne nicht einfach solche Sachen über Passagierinnen herum erzählen, woraufhin Cam erwidert hatte, dass er die Informationen ja persönlich von Miss Gibson gehabt habe. Es ist eine für damalige Zeit sehr skandalöse Aussage gewesen, die aber zumindest in Teilen zu etwas passt, das Miss Gibson auch Eileen Field anvertraut hatte. Seit einer Woche kümmert die sich ja nun um die junge Frau, die sie als sehr unkompliziert, sehr ruhig und sehr freundlich wahrnimmt. Und in dieser Zeit hat sie natürlich auch einiges mitbekommen. So weiß sie, dass Miss Gibson auf dem Weg nach England ist, um ihre Schauspielkarriere voranzubringen. Eine Karriere, die sie mit sehr großem Enthusiasmus zu verfolgen scheint. Aber sie hatte auch noch mehr mitbekommen. Unter anderem hatte Miss Gibson ihr einmal erzählt, dass sie in einen verheirateten Mann verliebt sei. Und hatte zumindest den Anschein erweckt, als sei sie darüber nicht besonders traurig. Also scheint in Cams Aussage zumindest ein gewisser Fahrerkern zu stecken. Trotzdem, egal ob wahr oder nicht, solche persönlichen Umstände darf man natürlich nicht einfach herumplaudern. Ein paar Tage später, also nach diesem Zwischenfall, hatte Eileen Field Cam dann auf Deck B erwischt. Das ist das Deck, auf dem auch die Kabine von Miss Gibson ist und wo Cam eigentlich nichts zu suchen hat, denn er ist nämlich eigentlich für einen ganz anderen Teil des Schiffes zuständig. Darauf angesprochen, hatte Cam besorgt angemerkt, dass Miss Gibson ja noch gar nicht ihren Afternoon Tea gehabt habe. Stewardess Field hatte ihn daraufhin dann hingewiesen, dass es nicht zu seinen Aufgaben gehöre, sich auf Deck B herumzutreiben und um die Belange von Miss Gibson zu kümmern und dass sie ihn, wenn sie ihn noch einmal erwischen würde, bei ihrem Vorgesetzten melden würde. Und jetzt, weniger als 24 Stunden nach diesem letzten Vorfall, war Cam tatsächlich gemeldet worden. Jedoch nicht von ihr und vor allem auch in einer sehr viel ernsteren Angelegenheit. Anderthalb Stunden nach dem Gespräch mit Nachtwachmann Murray steht Eileen Field dann, wie jeden Morgen, mit einem Glas frischem Orangensaft vor der Kabine 126 und klopft. Doch niemand antwortet. Vorsichtig versucht sie daraufhin, die Tür zu öffnen und ist überrascht, als das auch klappt. Denn normalerweise verriegelt Miss Gibson ihre Kabine immer. In der Kabine blickt Eileen Field sich um. Die Kabine 126 ist klein, rechteckig und weiß gestrichen. Neben der Tür befindet sich ein kleiner Nachtschrank bzw. eine kleine Kommode und darüber ein Spiegel. Daneben steht ein Einzelbett. Zwischen Nachtschrank bzw. Kommode und Bett befinden sich die Schalter, um Steward bzw. Stewardess zu holen, sowie auch eine kleine Lampe. Über dem Fußende des Bettes befindet sich das Bullauge, also das Fenster der Kabine, das nach oben zu öffnen ist. Das Bullauge ist auch an diesem Morgen offen, was jedoch nichts Ungewöhnliches ist. Insgesamt ist die Kabine etwas unordentlicher, als Eileen Field es von Miss Gibson gewohnt ist. Das Bett sieht benutzt aus und ihr fallen Flecken auf Kissen und Laken auf. Eileen Field richtet die Kabine daraufhin wieder ordentlich her, so wie es sich gehört, und stellt auch das Glas Orangensaft ab. In den nächsten Stunden kehrt sie mehrmals zur Kabine 126 zurück, um zu schauen, ob Miss Gibson da ist, doch von ihr fehlt weiterhin jede Spur. Sie erkundigt sich bei verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, doch auch von denen hat niemand die junge Frau gesehen und auch in den Toiletten war sie heute scheinbar noch nicht. Um 9.57 Uhr, also gut 2,5 Stunden, nachdem Eileen Field Kabine 126 an diesem Morgen zum ersten Mal betreten hatte, meldet ihr Vorgesetzter dann das Verschwinden von Eileen Gibson beim Kapitän der Durban Castle. Der nimmt die Sache sofort ernst und nachdem er sich kurze Zeit später persönlich davon überzeugt hat, dass Eileen Gibson wirklich nicht auffindbar ist, gibt er die Anweisung, das Schiff zu wenden. Zudem lässt er eine Durchsage auf dem Schiff machen, in der alle Menschen über das Verschwinden von Miss Gibson informiert und gebeten werden, sich mit sachdienlichen Informationen zu melden. Während sich das Schiff nun wieder in Richtung Süden schiebt, um nach Eileen Gibson zu suchen, beginnt der Kapitän eigene Ermittlungen anzustellen. Nach und nach bittet er verschiedene Personen zum Gespräch, um sich ein Bild der Lage zu machen und die letzten Stunden zu rekonstruieren. Unter anderem redet er mit zwei Gentlemen aus der ersten Klasse, mit einem Mr. Hopwood und einem Mr. Bray. Die beiden hatten immer am selben Tisch wie Eileen Gibson gesessen und so hatten die drei sehr viel Zeit miteinander verbracht. Die beiden Herren werden getrennt voneinander befragt und geben übereinstimmend an, den Abend gemeinsam mit Eileen verbracht zu haben und sie dann gegen 12:30 Uhr nachts zu ihrem Deck eskortiert zu haben. Dort habe Bray sich dann verabschiedet, während Hopwood Eileen Gibson noch bis zu ihrer Kabine gebracht hatte. Diese Aussage passt zeitlich auch zu der Aussage von Nachtwachmann Steer, der die drei kurz vorher zusammen draußen auf dem Deck gesehen hatte. Laut Hopwood und Bray, also den beiden Herren aus der ersten Klasse, war Eileen Gibson also circa um 0:35 Uhr in ihrer Kabine gewesen. Gut eine halbe Stunde später ist sie aber wieder draußen, wo sie von einem Schiffsoffizier gesehen wird. Sie trägt immer noch ihr elegantes schwarzes Abendkleid und ihre schicken silbernen Schuhe. Da das Außendeck gerade gewischt wird, spricht der Offizier sie an und rät ihr, sich auf die andere Seite des Schiffes zu begeben, damit ihre Füße nicht nass werden. Diesem Rat kommt sie jedoch nicht nach. Zwei Stunden später, um 3 Uhr nachts, werden dann die beiden Schalter in Kabine 126 betätigt, woraufhin Nachtwachmann Steer sich auf den Weg zur Kabine macht. Was dann passiert, haben wir ja gerade besprochen. Natürlich redet der Kapitän auch mit James Kemp. Der streitet ab zu wissen, warum von Miss Gibson jede Spur fehle und sagt, dass er in der Nacht nicht in der Nähe der Kabine gewesen sei, geschweige denn in der Kabine. Er gibt an, schon um 0:45 Uhr ins Bett gegangen zu sein. Der Kapitän bittet Kemp, sich am nächsten Tag vom Schiffarzt untersuchen zu lassen und Kemp willigt, wenn auch eher widerwillig, ein. Bevor der Kapitän sich schließlich persönlich ein Bild von Kabine 126 macht, redet er noch mit der Kabinennachbarin, also mit einer älteren Dame, die in der Kabine neben der von Eileen Gibson wohnt. Ich hatte ja schon erwähnt, die Durban Castle ist auf dieser Fahrt eine Art Geisterschiff, so hat es übrigens Eileen Gibson in einem Brief an ihre Eltern formuliert. Das bedeutet auch, dass die ältere Dame tatsächlich die einzige Nachbarin von Eileen Gibson ist. Die anderen angrenzenden Kabinen sind alle leer. Die ältere Dame gibt an, in der Nacht ein lautes metallisches Scheppern gehört zu haben. So, als ob jemand auf oder gegen ein Metalltablett schlage. Davon sei sie auch wach geworden. Nach dem Gespräch mit ihr schließen der Kapitän und auch seine kleine Entourage dann das Bullauge in Kabine 126 und sperren die Kabine als möglichen Tatort ab. Aus den Gesprächen, die er geführt hat, leitet der Kapitän ab, dass Eileen Gibson irgendwann zwischen 3 Uhr nachts, als die Klingeln betätigt wurden, und 7 Uhr morgens, dem Zeitpunkt, als Eileen Field in die Kabine kam, verschwunden sein muss. Das bedeutet, dass selbst der spätmöglichste Zeitpunkt ihres Verschwindens schon sehr viele Stunden zurückliegt. Der Kapitän ist sich sicher, dass, wenn Eileen Gibson wirklich von Bord gegangen ist, sie nicht mehr lebend wiederfinden werden. Eine Einschätzung, die auch der Schiffsarzt teilt, was unter anderem auch daran liegt, dass in den Gewässern wohl sehr viele Haie beheimatet sind. Und so gibt der Kapitän die Anweisung, den ursprünglichen Kurs in Richtung England wieder aufzunehmen. Zudem schickt er einen Funkspruch an Schiffe in der Umgebung, in dem er über das Verschwinden informiert und darum bittet, die Augen offen zu halten. Am nächsten Tag passieren dann zwei Dinge. James Kemp, unser Deck-Steward, schreibt dem Kapitän eine Nachricht, in der er seine Aussage vom gestrigen Tag noch einmal ändert. Wir erinnern uns, er hatte ausgesagt, um 0:45 Uhr im Bett gewesen zu sein. Nun gibt er an, die Küche auf seinem Deck um 1 Uhr abgeschlossen zu haben und sich dann zum Rauchen nach draußen gesetzt zu haben. Danach sei er zur Toilette, habe noch einmal geraucht und sei dann so gegen 2 Uhr im Bett gewesen und habe die Kabine dann bis um 5:45 Uhr am nächsten Morgen nicht mehr verlassen. Ganz von selbst scheint diese Eingebung übrigens nicht gekommen zu sein, denn sein Kollege, mit dem er sich die Kabine teilt, hatte angegeben, dass Kemp auf jeden Fall nicht schon um 1 Uhr nachts schlafen war. Und dann steht noch die Untersuchung beim Schiffsarzt an. Und hierbei werden tatsächlich verschiedene Verletzungen an James Kemps Körper festgestellt. So gibt es oberflächliche Kratzer und Abschürfungen an seiner linken Schulter sowie dem linken Handgelenk. Diese sind laut Einschätzung des Arztes jedoch bereits einige Tage alt. Cam gibt hierzu an, dass er sich die Kratzer selbst zugefügt habe, indem er sich kratzte. Der Schiffarzt stuft diese Aussage als plausibel ein. Des Weiteren gibt es mehrere, jeweils ca. 2-3 cm lange und extrem feine Kratzer an der Rückseite von James Cams Hals. Diese Kratzer scheinen nicht von Fingernägeln verursacht worden zu sein, sondern gleichen eher Kratzern, wie man sie von Katzenkrallen kennt. Und dann gibt es noch Kratzer am rechten Handgelenk von James Cam. Hier stellt der Arzt ein gutes Dutzend Kratzer fest, die alle so ein bisschen mehr als 1 Zentimeter lang sind und sich auf der Mitte der Unterseite seines Unterarmes befinden. Auch bei diesen Kratzern gibt Cam an, sie sich selbst zugefügt zu haben. Der Schiffarzt rät James Cam darauf, dem Kapitän schriftlich zu erklären, woher die diversen Kratzer und Abschürfungen an seinem Körper stammen. Und diesem Rat kommt James Cam auch nach. Er schreibt dem Kapitän eine neue Nachricht und berichtet, dass er sich die Kratzer an der Schulter und den Handgelenken selbst zugefügt habe. Ihm sei nachts schrecklich heiß gewesen und es habe ihn gejuckt und er habe sich dann, wie er sowohl selbst am nächsten Morgen feststellte, halb zu Tode gekratzt. Die auffälligen dünnen Kratzer an seinem Hals habe er sich selbst zugefügt, als er sich sehr rigoros mit einem besonders rauen Handtuch abgetrocknet bzw. wohl eher abgeschrubbt hatte. Der Kragen seines Arbeitsjacketts habe die Stelle dann noch weiter gereizt. Die Tage vergehen. Die Durban Castle schiebt sich unbeirrt weiter in Richtung Norden, in Richtung England. Am 24. Oktober, gut eine Woche nach Eileen Gibsons Verschwinden, liegt die Durban Castle schließlich vor der Isle of Wight im Süden Englands und 2 Detectives kommen an Bord des Schiffes. Bei den Detectives handelt es sich einmal um Detective Sergeant Quinlan sowie um Detective Constable Plumley. Und obwohl es mitten in der Nacht ist, beginnen die beiden Detectives sofort mit ihren Ermittlungen. Sie befragen Zeugen und Zeuginnen und untersuchen auch die Kabine von Eileen Gibson. Es wird eine ziemlich lange Nacht für die beiden Ermittler. Um 5.30 Uhr in der Früh stehen die beiden schließlich vor James Cam, der gerade das Außendeck schrubbt. Nach einem kurzen Gespräch bitten sie ihn, sie auf die Polizeiwache zu begleiten. Nachdem sie ihn dann vom Schiff und auf die Wache in Southampton eskortiert haben, kehren sie dann wieder zurück auf die Durban Castle und ermitteln weiter. Unter anderem reden sie mit dem Schiffsarzt, der seinen Untersuchungsbericht zu James Cams Verletzung danach noch einmal ergänzt. Er fügt jetzt hinzu, dass es sich bei den Verletzungen auch um Abwehrspuren handeln könnte, wobei er sehr spezifisch formuliert, dass die Verletzung entstanden sein könnte, als jemand von hinten stranguliert wurde. Am Nachmittag, nach fast 17 Stunden im Dauereinsatz, sind die beiden Detectives dann wieder auf der Polizeiwache, um mit James Cam, der dort seit bereits 12 Stunden schmort, zu reden. Cam stellt sich jedoch als harte Nuss heraus. Auch nach einer Stunde Vernehmung bestreitet er immer noch, nachts um 3 Uhr in der Kabine von Eileen Gibson gewesen zu sein. Irgendwann hat D.S. Quinlan dann genug und er holt seinen Vorgesetzten, Detective Inspector Gibbons, dazu. Der teilt Cam mit, dass sie beweisen könnten, dass sowohl er als auch Eileen Gibson nachts um 3 Uhr in der Kabine gewesen waren und dass sie zudem Beweise dafür hätten, wie Miss Gibson verschwunden ist, was so nicht ganz stimmt. Er erinnert Cam an die Kratzer auf seinem Körper und fragt ihn, ob er in Angesicht dieser Umstände nicht doch vielleicht seine Version der Geschehnisse mit ihnen teilen wollen würde. Später würde das Ganze ja schließlich sehr viel schwerer werden. Woraufhin Cam Folgendes fragt. Bedeutet das, dass ich sie umgebracht habe? Er erhält auf diese Frage keine Antwort und stellt eine weitere Frage. Werde ich wegen Mordes beschuldigt werden? Das können Sie so nicht sagen, antwortet D.I. Gibbons. Es sei schließlich möglich, dass Cam eine sinnvolle Erklärung für Eileen Gibsons Tod geben könne, die Sie dann natürlich in Betracht ziehen würden. Und darauf fragt Cam, meinen Sie, dass sie auch auf andere Art gestorben sein könnte? Die Worte von D.I. Gibbons, der nach dem Gespräch den Vernehmungsraum wieder verlässt, scheinen einen gewissen Eindruck bei Cam hinterlassen zu haben. Und es dauert nicht lange, bis er tatsächlich anfängt zu erzählen. Und D.C. Plumley tippt fleißig mit. Cam gibt an, sich am 17. Oktober mit Eileen Gibson für ein Treffen in der Nacht verabredet zu haben. Nachdem er dann um 1 Uhr nachts mit der Arbeit fertig gewesen war, sei er zu ihrer Kabine gegangen und habe geklopft, doch niemand sei da gewesen. Er sei dann nach draußen und habe dort circa eine halbe Stunde lang geraucht. Um 2 Uhr sei er dann wieder zur Kabine von Eileen Gibson gegangen und dieses Mal sei sie da gewesen. Sie hätten dann kurz geredet und seien miteinander intim geworden. Doch dann plötzlich habe sie sich krampfhaft an ihm festgeklammert, habe Schaum am Mund gehabt und sei dann komplett leblos gewesen und er habe auch keinen Herzschlag mehr spüren können. In der Annahme, dass sie ohnmächtig geworden war, habe er dann versucht, sie wiederzubeleben oder aufzuwecken. Plötzlich sei dann jedoch Nachtwachmann Steer da gewesen und habe die Tür geöffnet. Wie bzw. wann die Schalter übrigens gedrückt wurden, kann Cam nicht sagen. Er ist sich jedoch sicher, dass er sie selbst nicht gedrückt hat. Nach dem plötzlichen Auftauchen von Nachtwachmann Steer sei er dann in Panik verfallen oder in noch mehr Panik verfallen. Er habe die Tür verriegelt und erneut versucht, Eileen Gibson wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Er habe Gibsons Körper dann durch das Bullauge der Kabine nach draußen geschoben. Eileen Gibson habe zu diesem Zeitpunkt noch ihren gelben Morgenmantel getragen. Er ist sich sicher, dass sie zudem zu diesem Zeitpunkt tot war. Am nächsten Tag wird James Cam offiziell des Mordes an Eileen Gibson beschuldigt. Seine Reaktion darauf: Mein Gott, ich habe nicht gedacht, dass es so ernst sein würde. Noch am selben Tag erfährt auch die Presse durch ein Polizeileck von den Entwicklungen und Theorien, nämlich dass Cam Eileen Gibson stranguliert haben soll. Der Verdacht für das Polizeileck fällt hier auf D.C. Plumley, der für seine dubiosen Praktiken bekannt ist. Die Polizei schickt zudem eine Meldung ins Ausland. Es ist eine Beschreibung von Eileen Gibson, dem Ort ihres Verschwindens und der Bitte, Informationen zu im Meer gefundenen oder angespülten Leichen, die zu ihrer Beschreibung passen, bitte an die Polizei weiterzuleiten. 21 Jahre alt, 1,65 Meter groß, gut gebaut, volles, rundes Gesicht, braune Augen, spitzes Kinn, linke Augenbraue etwas höher als die rechte, gute, gerade Zähne, volle Lippen, kastanienbraunes Haar, kurze Nägel, Schuhgröße 4. Zuletzt gekleidet in einem schwarzen Damenpyjama und dünnem, gelb geblümten Morgenmantel. Ihr Name steht nun in der Zeitung. Ihr Name steht nun in der Zeitung. Doch es ist nicht so, wie Eileen es sich gewünscht hätte. Die Menschen schwärmen nicht von ihrem Charisma, ihren schauspielerischen Fähigkeiten, loben nicht ihre außergewöhnliche Darstellung eines komplexen Charakters, schicken ihr keine Blumen in die Umkleidekabine und bitten sie auch nicht um Autogramme. Ihr Name in der Zeitung ist kein wahr gewordener Traum, sondern ein Albtraum. Vor allem auch für ihre Familie. An dieser Stelle drehen wir die Uhr noch einmal zurück, und zwar um 21 Jahre. Es ist der 13. Juni 1926 in Jamalpur, einer Stadt im Nordosten Indiens, und die kleine Eileen Gibson erblickt das Licht der Welt. Ihr Vater ist der Metallschmied Joseph Gibson und ihre Mutter ist die Hausfrau Ellen Gibson. Eileen hat zudem 2 ältere Geschwister. Als sie 5 Monate alt ist, zieht die Familie zurück nach England, wo sich ihre Wege bald trennen werden. Als Joseph Gibson nämlich für einen neuen Job alleine zurück nach Asien zieht, während Ellen mit ihren 3 Kindern zurück in England bleibt. Erst als Eileen im Teenageralter ist, wird die Familie im Iran wieder vereint, wo ihr Vater eine neue Stelle angenommen hat. Doch der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange und Ellen und Eileen werden nach einem Jahr nach England evakuiert. Bald darauf scheint Eileen dann ihre Leidenschaft fürs Unterhalten zu entdecken. Sie nimmt an Charity-Tanzveranstaltungen teil und fällt hier besonders positiv auf, und zwar als besonders gay. Sprich, als besonders fröhlich, heiter, und so entsteht auch Eileens Künstlerinnenname, Gay Gibson. Sie beginnt davon zu träumen, Schauspielerin zu werden, kleidet sich sehr schick und elegant und erregt so auch das ein oder andere bisschen Aufmerksamkeit. Mit 18 macht Eileen dann erstmal das, was so viele junge Menschen machen, was Vernünftiges. Sie beginnt eine Ausbildung zur Krankenschwester, das scheint ihr jedoch nicht so wirklich zu liegen und nach nur 4 Monaten schmeißt sie die Ausbildung hin und geht stattdessen zur britischen Armee. Da sie sehr sprachaffin ist und auch Japanisch lernt, hofft Eileen, dass sie nach Ostasien versetzt wird, doch als der Zweite Weltkrieg am 2. September 1945 endlich endet, schießt sie sich dann stattdessen den sogenannten Stars in Battle Dress an. Stars in Battle Dress sind Performer der britischen Armee, das heißt Mitglieder der Armee, die herumreisen und britische Truppen unterhalten, also mit Shows, Theaterstücken und so. Im Frühjahr 1947 lässt Eileen sich dann aus dem aktiven Armeedienst in den Status einer Reservistin versetzen, denn sie möchte mit ihrer Mutter Ellen nach Südafrika reisen, denn ihr Vater Joseph hat dort in Durban eine neue Stelle angenommen. Besonders lang hält Eileen es dort im elterlichen Bungalow jedoch nicht aus und schon nach 2 Wochen zieht sie nach Johannesburg und schließt sich einer Schauspieltruppe an. Mit Erfolg, in einem Stück ergattert sie sogar die weibliche Hauptrolle und wird für ihre Performance sehr gelobt. Als das Theaterstück dann 10 Tage nach seiner Premiere pausieren muss, nicht das besonders schlecht ist, sondern da das Theatergebäude, wo es aufgeführt wird, ein paar äußerst gravierende Brandschutzmängel aufweist, nutzt Eileen diese Pause und kündigt überraschend. Sie sagt ihrer Chefin, dass sie zurück nach England will, um dort ihr Glück als Schauspielerin zu suchen. Anfang Oktober, wenige Tage bevor Eileen Gibson die Durban Castle betritt, schreibt sie dann einem Freund einen Brief. Sie schreibt, dass sie glücklich sei, doch dass sie Angst habe, dass es vorbeigehen wird. Am 18. Oktober verschwindet Eileen Gibson dann in den riesigen, einsamen Weiten des Ozeans. Wir begeben uns nun nach Winchester. Winchester liegt im Süden Englands. Und es ist der 18. März 1948. Das heißt, genau 5 Monate sind seit Eileen Gibsons Verschwinden vergangen. In der Great Hall des Winchester Castle beginnt nun der Prozess gegen James Kemp. Das ganze Land schaut gebannt zu. Denn der Prozess verspricht alles, was man sonst aus spannenden englischen Krimis kennt. Ein Ozeandampfer, eine junge, schöne Schauspielerin, ein attraktiver Steward, ein mysteriöses Verschwinden und ein scheinbar unlösbares Rätsel. Doch das Ganze ist natürlich kein Krimi, den man einfach, mit dem Wissen, dass alles der Fantasie einer kreativen Autorin entsprungen ist, beiseite legen kann. In der Great Hall geht es stattdessen um Leben und Tod. Es geht um das Leben und den Tod von Eileen Gibson und auch um das Leben und den Tod von James Kemp. Der bekennt sich des Mordes an Eileen Gibson für nicht schuldig. Der Prozess gegen ihn wird 4 Tage dauern. Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung geben alles. Sie sind sogar teilweise bis nach Südafrika gereist, um mit Zeugen und Zeuginnen zu sprechen. Es werden sehr viele Aussagen gemacht, sehr viele Fragen gestellt. Es gibt Zeuginnen und Zeugen und Experten, Indizien, Beweise und vor allem, wie in jedem Prozess, extrem viel Uneinigkeit. Trotzdem gibt es einige Punkte, bei denen Einigkeit zwischen Anklage und Verteidigung herrscht. Sowohl Anklage als auch Verteidigung gehen davon aus, dass sich am 18. Oktober 1947 um 3 Uhr nachts sowohl Eileen Gibson als auch James Kemp in Kabine 126 befunden haben. Es besteht auch Einigkeit, dass James Kemp Eileen Gibsons Körper durch das Bullauge ins Meer schob. Zudem sind sich Anklage und Verteidigung auch einig, dass Eileen Gibson zu diesem Zeitpunkt tot war. Was genau sich in Kabine 126 abspielte, darüber herrscht jedoch absolute Uneinigkeit. Laut der Verteidigung hatten James Kemp und Eileen sich verabredet und hatten dann in der Kabine Sex gehabt, wobei Eileen Gibson plötzlich und unvorhersehbar verstarb. James Kemp habe mehrmals versucht, sie wiederzubeleben und sie schließlich in Panik und in der Annahme, dass sie tot sei, aus dem Fenster ins Meer gehievt. Ein Verhalten, das James Kemp im Prozess selbst als abscheulich bezeichnet. Die Anklage sieht das anders. Sie sind der Meinung, dass Kemps Avancen nicht gewünscht waren und dass James Kemp Eileen Gibson in ihrer Kabine strangulierte und ihre Leiche dann, um seine Tat zu verschleiern, aus dem Bullauge hievte. Wäre Eileen Gibson wirklich eines natürlichen Todes gestorben, so wie er behauptet hatte, hätte er sie ja einfach liegen lassen können. Niemand hätte ihn dann mit dem Tod in Verbindung gebracht. Die Verteidigung hat also das Ziel, zu zeigen, dass Eileen Gibson und James Kemp Sex hatten und sie eines natürlichen Todes gestorben war. Die Anklage versucht, genau das zu widerlegen. Und ihr könnt es euch bestimmt schon denken, was hier passieren wird. Nämlich das, was so oft passiert, wenn es um Fragen wie Einvernehmlichkeit, Einverständnis bzw. mögliche sexualisierte Übergriffe geht. Wir haben es gerade auch in der Folge Kleinstadtjustiz besprochen. Alins Charakter kommt auf den Prüfstand und wird zu einem vermeintlich springenden Punkt gemacht. Während die Anklage Aline als sexuell unerfahrene und in Anführungsstrichen brave junge Frau darstellt, malt die Verteidigung ein anderes Bild der jungen Frau. Denn anders als ihre Mutter Ellen es im Prozess darstellt, hatte Aline tatsächlich schon mehrere Beziehungen gehabt und war auch, und das bestätigt auch eine Ärztin, sexuell aktiv gewesen, wenn auch wohl sehr ahnungslos im Bezug auf Verhütung. Zudem hatte Aline Gibson tatsächlich mehreren Menschen berichtet, dass sie schwanger gewesen sei. Ob sie tatsächlich schwanger gewesen war, lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Gestützt werden die Aussagen der Verteidigung auch durch den Fund von Verhütungsmitteln in Aileens Kabine. Dort hatte man ein Diaphragma und Spermizidcreme gefunden. Die hatte ja übrigens die Ärztin verschrieben. Die Anklage ist sich trotzdem sicher, dass James Cams Version nicht stimmen kann. Und das liegt vor allem auch an Aileens schwarzem Pyjama. Der war nämlich verschwunden, spurlos. Was laut der Anklage dafür spricht, dass Aileen ihn, wie gewöhnlich, unter ihrem gelben Morgenmantel getragen hatte und dann quasi mit schwarzem Pyjama und Morgenmantel ins Meer geworfen wurde. James Cam hingegen hatte behauptet, Aileen sei unter dem Morgenmantel nackt gewesen. Und er habe ihn nicht noch extra rausgeworfen. Wo war also der schwarze Pyjama geblieben? Hatte Cam vielleicht nicht mitbekommen, dass Aileen ihren schwarzen Pyjama trug, weil sie eben keinen Sex hatten? Und auch das doppelte Klingeln aus Kabine 126 scheint gegen einvernehmliche Vorgänge dort zu sprechen. Hatte Aileen die Schalter gedrückt, um Hilfe zu holen? Und hatte Cam sich die Kratzer an seinem Hals und seinen Händen wirklich mit einem rauen Handtuch zugefügt bzw. sich selbst gekratzt? Es geht also hoch her zwischen Anklage und Verteidigung. Die wohl wichtigste Frage des Prozesses bleibt hierbei die Frage, wie Aileen gestorben ist. War es Mord oder war es tatsächlich ein natürlicher Tod? Die Anklage versucht, Aileen Gibson als sehr fitte, kerngesunde junge Frau darzustellen. Doch tatsächlich scheint das nicht der Realität zu entsprechen. Denn es gibt diverse Zeugen und Zeuginnen, die alle berichten, dass Aileen alles andere als kerngesund war. Sie sei regelmäßig im Gesicht blau angelaufen und ohnmächtig geworden. Sie habe Anfälle gehabt, auch bei der Armee. Bei ihr war eine chronische Ohrentzündung diagnostiziert worden. Und zudem hatte sie über mögliche Lungen- bzw. Herzprobleme geredet, unter anderem. Also hier gibt es tatsächlich sehr viele Aussagen, die darauf hindeuten, dass Aileen Gibson wirklich nicht die kerngesunde junge Frau war, wie ihre Mutter und auch die Anklage es gerne darstellen wollen. Den Experten, die von Verteidigung und Anklage befragt werden, fällt es sehr schwer, sich festzulegen, was die Todesursache angeht. Sie haben zwar Indizien wie zum Beispiel Urin und Blutflecken auf dem Laken, aber eben keine Leiche, sondern auch nur die Aussage von James Cam, dass Aileen blutigen Schaum am Mund gehabt habe. Das heißt, dass hier weder Anklage noch Verteidigung so wirklich die Oberhand gewinnen können. Am 22. März verabschiedet der Richter die Jury schließlich mit seiner Zusammenfassung und seinen Anweisungen in die Besprechung, wobei hier viele Beobachter feststellen, dass der Richter nicht neutral formuliert, sondern sehr zum Nachteil von James Cam. Nach 45 Minuten haben die Geschworenen schließlich eine Entscheidung getroffen. Sie befinden James Cam des Mordes an Aileen Gibson für schuldig und James Cam wird zu Tode verurteilt.
Was für ein krass spannender Fall. Marieke hatte mir im Vorfeld, jetzt auch schon vor längerer Zeit gesagt, dass es um ein Schiff wieder geht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber alleine das Setting von dem Fall mit dem Schiff auf dem Meer grundsätzlich, aber dann eben auch, wie du ja gesagt hast, dass da verhältnismäßig wenig Leute auf dem Schiff sind. Ich finde das super interessant, aber auch super gruselig. Erst recht, wenn Menschen verschwinden von einem Schiff, wie es ja hier auch der Fall ist.
Ich finde es auch richtig gruselig. Ich werde dich jetzt schon mal was fragen, aber nur ganz kurz. Hast du schon irgendein Gefühl? Beziehungsweise wir fragen euch auch das mal. Nehmt euch kurz einen Moment, weil ich habe nämlich gleich noch ein paar Informationen, aber ich würde gerne jetzt, dass ihr jetzt schon mal so ein mentales Bild vielleicht macht.
Also ich habe tatsächlich da jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, jetzt gerade weil wir auch damit geendet sind, dass die Jury ihn ja schuldig
für schuldig erklärt hat. Und ich finde es natürlich immer schwierig, wenn man keine Leiche hat. Das hatten wir ja schon in vielen Fällen, weil uns dadurch einfach Informationen fehlen. Das hattest du ja auch gerade angesprochen, zum Beispiel mit der Todesursache. Und das lässt natürlich viel Spielraum für eine Verteidigung und auch für Spekulationen und hinterlässt immer bei mir so ein bisschen Zweifel. Aber ich habe die ganze Zeit über eine Sache nachgedacht und ich komme da auch nicht drüber hinweg, ehrlich gesagt, weil was mich an der Version von James so stört ist, wenn ich mich darauf einlasse, dass es wirklich alles so abgelaufen ist, wie er gesagt hat. Also die beiden haben sich irgendwie getroffen, es war einvernehmlicher Sex. Dann finde ich es sehr schwierig zu glauben, dass wenn jemand auf einmal Schaum im Mund hat, also wirklich Anzeichen von irgendeiner schweren Erkrankung oder was auch immer es sein könnte, zeigt, dass dein Gedanke gleich irgendwie dahin geht, also was heißt gleich, irgendwie dahin geht, dich von der Leiche oder die Leiche zu entsorgen. Erst recht, wenn jemand an die Tür klopft, den du um Hilfe bitten könntest. Also es muss schon sehr präsent gewesen sein, dieser Gedanke von, oh mein Gott, was ist hier los? Ich werde irgendwie vielleicht einer Tat bezichtigt oder keine Ahnung. Also die Priorität in dem Moment war nicht, ich hoffe, wir müssen sie irgendwie retten. Und man kann ja jemanden mit Hilfe vielleicht eher noch retten als jetzt alleine. Es wäre ja eigentlich vielleicht sogar gut gewesen, zu fragen, so, hey, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen irgendjemanden, der sich das anschauen kann. Und sein Gedanke war nicht das, sondern sich selbst zu schützen. Und wir wissen, Menschen reagieren ganz unterschiedlich in Situationen. Aber das hat mich irgendwie, das hat bei mir diesen Beigeschmack hinterlassen von irgendwie in Kombination mit den ganzen anderen Sachen, wie dass diese beiden Knöpfe angeschaltet wurden, also nach Stuart und Stewardess gefragt wurde. Ich meine, das hätte ich mir noch erklären können mit, oh, vielleicht beim Sex ist sie aus Versehen drangekommen, keine Ahnung. Aber in Kombination mit seinem Verhalten und der ganzen, irgendwie, ich tendiere schon dazu, dass er es war. Ist so mein Gefühl.
Also als Erklärung wurde vor allem auch gesagt, dass er halt tatsächlich Angst um seinen Job gehabt hätte, weil er quasi schon so ein bisschen auffällig gewesen wäre und dass womöglich das Ende seiner Karriere in der Schifffahrt gewesen wäre. Jetzt muss man sagen, dass James Cam ein sehr rastloser Mensch wohl war, der eigentlich immer nach Abenteuer gesucht hat und für so normale Bürojobs und so scheinbar nicht wirklich geeignet war. Mhm. Und deswegen war so die Schifffahrt wohl dann seins, weil es so ein Job war, wo es immer sehr abwechslungsreich war und er viel zurückkam. Jetzt habe ich aber noch ein paar Informationen, über die wir reden müssen. Erstmal möchte ich noch mal eine Sache zum Prozess darstellen. Ich hatte das natürlich sehr verkürzt wiedergestellt. Eileen Gibson stand wirklich auf dem Prüfstand. Und das wollte ich eigentlich ursprünglich im Fall quasi einbauen. Ich mache es aber jetzt nochmal. Es sind nur noch so ein paar Reminder, die wir eigentlich auch, glaube ich, alle wissen. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Bedürfnis, es nochmal anzusprechen. Nur weil eine Person sexuell aktiv war mit diversen anderen Personen, heißt das nicht, dass diese Person Bock hat, mit jeder Person Sex zu haben. Das ist die eine Sache. Und selbst wenn eine Person zum Beispiel Lust hat, mit einer Person Sex zu haben oder sich mit der Person näher zu kommen, heißt es nicht, dass diese Person A, allen sexuellen Handlungen zustimmt und B, nicht auch vielleicht ihre Meinung geändert hat. Auch auf der anderen Seite, nur weil eine Person noch nie Sex gehabt hat, heißt das nicht, dass die Person nicht auch irgendwann spontan ihre Meinung ändern kann. Und das war natürlich, waren das so ganz so Aspekte, die in diesem Prozess total herausgestellt wurden. Aber ich glaube, es war halt so dieser verzweifelte Versuch, halt hier eine moralische Wertung irgendwie so mit reinzubringen. Deswegen irgendwie ganz wichtig, wir haben ja bei Kleinstadtjustiz drüber geredet, es beweist halt nichts in keine Richtung. So, jetzt habe ich aber noch ein paar Informationen zum Fall. Erstens, James Cam ist der Todesstrafe tatsächlich entgangen. Er wurde ja zu Tode verurteilt. Allerdings gab es zu dieser Zeit gerade sehr heiße und vor allem auch sehr konkrete politische Bemühungen in England, die Todesstrafe abzuschaffen. Und während das debattiert wurde von den politischen Entscheidern, wurde dann zeitweise die Todesstrafe ausgesetzt. Und die Strafe der dann betroffenen Verurteilten, die zu diesen Zeitpunkten verurteilt wurden, in eine Freiheitsstrafe umgewandelt. Das ist auch im Fall von James Cam passiert. So, und dann nach dem Prozess passieren dann aber noch ein paar Dinge. Und zwar ist es so, dass während des Prozesses ein Gerücht aufkommt oder ein Gerücht umgeht. Und dieses Gerücht besagt, dass der so entscheidende schwarze Pyjama von Aideen Gibson bei einem männlichen Passagier der ersten Klasse gewesen wäre in der Kabine. Und im Mai 1948, also 2 Monate nach dem Prozess, meldet sich ein Mann bei der Polizei. Der Mann ist ein junger Buchhalter und er berichtet, dass er abends in einem Hotel gewesen sein soll und dort mit einem Mann, also einem Mr. Langham, von der BBC ins Gespräch gekommen sei. Er gibt an, dass die beiden über die Todesstrafe geredet haben und dann auch auf den Mordfall Aileen Gibson zu sprechen kamen. Daraufhin soll Langham, also der Mann von der BBC, dem Buchhalter erzählt haben, dass sein Zahnarzt im Besitz des schwarzen Pyjamas sei. Das habe er nicht nur gehört, sondern mit eigenen Augen gesehen, als er bei diesem Zahnarzt gewesen war. Der Zahnarzt hatte wohl ihm gegenüber angegeben, dass er in der Kabine neben Aileen Gibson gewesen sei, Sex mit ihr gehabt hätte und der Pyjama danach bei ihm geblieben sei. Er habe sich aber nicht an die Polizei gewandt mit dieser Information, weil er Angst gehabt hätte, dass die Tatsache, dass er im Besitz des schwarzen Pyjamas sei, sich negativ auf ihn widerspiegeln würde oder negative Auswirkungen auf sein Leben und seine Karriere haben könnte. Nun wissen wir, dass in der Kabine neben Aileen Gibson nur eine Person war und das war die ältere Dame. Sonst war es da ziemlich leer. Der Autor Anthony Brown, der ein wunderbares Buch zum Fall geschrieben hat, hat aber ein paar Nachforschungen angestellt. Der Aussage des Mannes wurde damals nämlich nicht nachgegangen. Und Anthony Brown hat angefangen nachzuforschen und wollte gucken, ob wirklich ein Zahnarzt vielleicht an Bord war. Und zwar ein Zahnarzt mittleren Alters, der alleine unterwegs war. Und tatsächlich, er hatte einen Zahnarzt gefunden, mittleren Alters, der auf der gleichen Schiffsreise war wie Aileen Gibson. Das heißt, einige Aspekte der Aussage, die der Mann damals an die Polizei weitergegeben hat, konnte Anthony Brown tatsächlich verifizieren, während der Kern der Aussage, nämlich dass der Mann den Pyjama hatte, zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte. Man kann davon halten, was man mag. Es kann natürlich auch sein, dass der Zahnarzt einfach an Bord des Schiffes irgendwie war und sich dann was selbst aus den Fingern gezogen hatte oder alles. Aber es ist zumindest schade, dass die Polizei dem damals nicht nachgegangen ist irgendwie.
Ja, total. Wobei ich sagen muss, es kann ja auch sein, zusätzlich zu dem, was du gerade gesagt hast, dass der Zahnarzt sich was überlegt hat, es kann auch sein, dass die Person sich was überlegt hat, die das gesagt hat, einfach um ein bisschen, die den Zahnarzt tatsächlich kannte, vielleicht mit ihm über diese Schiffsfahrt geredet hat und danach einfach ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollte.
Das
kann halt auch noch sein.
Wozu es aber vielleicht passen würde, das war nämlich eine Sache, die viele Menschen so ein bisschen vor, ein bisschen zum Zweifeln gebracht hat, war die Tatsache, dass James Camp hat ja seine Aussage mehrmals geändert. Aber warum er nicht zugegeben hat, dann zum Beispiel einfach, ach ja, sie hatte den Pyjama an. Oder ich habe den Pyjama einfach hinterhergeworfen. So, das wollte er wohl nicht. Du musst irgendeine Erklärung eigentlich haben für diesen schwarzen Pyjama, sonst ist das möglicherweise ein ganz schön großes Loch in deiner Story. Aber darauf wollte er sich wohl nicht einlassen und seine Story nicht dahingehend anpassen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht hat er Angst, dass wenn er nochmal lügt, dass er dann noch unglaubwürdiger ist. Aber das wollte ich nur so mit reinwerfen. Ich weiß, als ich das gehört habe, war ich schon so, okay, interessant. Das ist aber nicht die einzige Sache, die noch zum Fall herauskommt. James Cameron hatte übrigens nach dem Prozess auch ein Appeal gegen das Urteil und seine Verurteilung eingelegt. Nachdem dieser Appeal schließlich abgelehnt wird, gibt es neue Informationen, die in einer Zeitung veröffentlicht werden, die so nicht im Prozess veröffentlicht wurden. Und zwar berichtet die Zeitung von Vorwürfen gegen James Cam. Es geht um Vorwürfe von 3 jungen Frauen bzw. einem Mädchen und 2 jungen Frauen, die alle, wie auch Aileen Gibson, mit dem Schiff unterwegs waren und die alle eidesstattliche Versicherungen bei der südafrikanischen Polizei abgegeben hatten, dass James Cam ihnen gegenüber sexuell übergriffig war bzw. er ihnen Gewalt angetan hatte. Damals haben sehr viele Menschen geglaubt, haltet euch fest, dass die Frauen bzw. Mädchen das nur behaupten würden, um berühmt zu werden und daraus einen Vorteil zu ziehen. Ja, das hat man damals schon so gedacht. Aber die Aussagen bzw.
hat sich ja gut gehalten bis heute.
Krass, oder?
Das ist halt, ich habe es ja schon mal in der Kleinstadt-Justiz-Folge gesagt, aber das, jedes Mal, mein Magen dreht sich einfach um.
Ja. Aber die Aussagen bzw. Teile davon können auch durch Dritte bestätigt werden. Und es passt natürlich auch zu dem Ruf, den James Cam im Kollegium gehabt hatte, nämlich, dass er sich teilweise gegenüber jüngeren, besonders hübschen Passagierinnen sehr übergriffig verhalten haben soll. Hier scheint es also ein Muster zu geben. Und das gucken wir uns jetzt einmal genauer an. Wir haben also drei eidesstattliche Versicherungen und wir fangen mit dem ersten Vorfall an. Hier handelt es sich um die Aussage einer jungen 19-jährigen Nanny. Sie war am 18. September 1947 auf dem Schiff unterwegs und zwar mit ihrem Arbeitgeber bzw. ihrer Arbeitgeberin. Das ist genau einen Monat vor dem Verschwinden von Eileen Gibson. Sie ist auf dem Weg nach Südafrika und lernt auf der Fahrt James Cam kennen. Die beiden verstehen sich ganz gut und irgendwann verabredet sie sich auch mit ihm auf Deck. Und er sagt ihr dann, dass sie schon mal in so eine Equipment-Kabine vorgehen soll, wo er so ein bisschen so Equipment halt aufbewahrt. Und sie geht vor und er kommt dann nach und bringt Drinks und schließt die Tür hinter sich ab. Die beiden reden und Cam versucht, sie zu küssen, woraufhin sie dann weggehen möchte. Sie möchte nämlich nicht von ihm geküsst werden. Darauf sagt er ihr, dass sie ihn küssen soll, bevor sie geht. Das möchte sie aber nicht. Und plötzlich packt James Cam sie, drückt sie runter, hat beide Hände um ihren Hals und drückt ihren Kopf auf den Stuhl, während er ihren Hals würgt. Irgendwann hört er auf, sie hat Blut am Mund und er sagt, dass er hofft, sowohl für ihn als auch für sie, dass sie davon niemandem etwas erzählen wird. Also hier eine ganz klare Drohung. Und er sagt auch, dass es ihm leid tut und dass er quasi nicht wisse, was über ihn gekommen sei. Sie geht zurück zur Kabine, sieht halt die roten Augen, sieht, dass ihr Gesicht komplett lila verfärbt ist. Und sie wendet sich unter anderem auch an den Schiffsdoktor ein paar Tage später. Und sie erzählt auch einer Bekannten, die sich auch auf dem Schiff befindet, von der Attacke. Das heißt, die Aussage nicht vom Schiffsdoktor, aber von der Bekannten kann auch bestätigt werden, dass sie damals zu diesem Zeitpunkt schon diese Aussage gemacht hat, dass James Cam sie angegriffen und gewürgt hat. Und die Bekannte kann auch bestätigen, dass sie sehr, sehr rote Augen hatte, beziehungsweise dass sie eine Sonnenbrille getragen hatte, um halt die roten Augen zu verstecken. Der zweite Vorfall kommt von einer 19 Jahre alten Frau, die gemeinsam mit ihrer Tante auf der Durban Castle ist und spielt sich drei Tage nach Vorfall Nummer 1 ab. Und zwar auf Deck B. Das ist das gleiche Deck, auf dem auch Eileen Gibson ihre Kabine hatte. Es ist ungefähr 14.30 Uhr und sie begibt sich zurück in ihre Kabine, um sich so ein bisschen auszuruhen, schließt die Tür jedoch nicht ab. Ihre Kabine ist komplett dunkel, weil sie kein Bullauge hat. Also legt sie sich einfach quasi in die Dunkelheit und schläft ein. Irgendwann wacht sie auf und James Cam kniet neben ihrem Bett. Sie will sich aufsetzen, doch er drückt sie runter und legt sich auf sie. Und er ist so schwer, sagt sie, dass sie nicht rufen kann und nicht um Hilfe rufen kann. Er hält sie an den Schultern fest und sie ist komplett im Schockzustand. Er versucht, sie zu entkleiden und greift auch an ihre Brüste. Irgendwann kann sie sich quasi befreien und schubst oder schiebt ihn zurück und sagt ihm, dass ihre Tante nebenan sei. Daraufhin lässt er von ihr ab. Er sagt ihr, dass sie in der Kabine bleiben soll, denn er würde ihr noch ihren Tee, also quasi ihren Afternoon Tea bringen. Nach diesem Vorfall hat sie sich wohl ganz doll geschämt. Das war ihr unglaublich peinlich. Sie hat dem Vorfall einem Bekannten gemeldet, sowie auch einem Mitarbeiter des Schiffes, nämlich der quasi so ein bisschen für die Stewards und Stewardessen verantwortlich war. Und beide haben das der Polizei gegenüber damals dann auch bestätigt, dass sie diese Information erhalten haben. Der Schiffsmitarbeiter sagt aber noch mehr aus. Und zwar, dass sie schon 4 Tage vorher bei ihm gewesen sei, also die junge Frau, um einen anderen Vorfall zu melden. 4 Tage vorher, das war dann der Tag, an dem sich Vorfall 1 ereignete, also von der anderen jungen Frau. An dem Tag soll James Cam, ihr nämlich gefolgt sein zu ihrer Kabine. Er soll sie gepackt haben und versucht haben, mit ihr in ihre Kabine zu gehen. Das heißt, wir haben hier 2 Vorfälle, die sich genau einen Monat vor dem Verschwinden von Eileen Gibson so abgespielt haben, wohl an Bord der Durban Castle. Es gibt auch noch einen 3. Vorfall. Das sind die Schilderungen eines 16-jährigen Mädchens. Sie ist mit ihren Eltern auf der Durban Castle und zwar auch auf Deck B und in Kabine 128. Es ist am 6. Oktober, also kurz bevor die Durban Castle mit Eileen Gibson an Bord Richtung England fährt. Und sie gibt an, dass sie abends am Tanzen war und mit einem Schiffsoffizier getanzt habe. Darauf sei James Camp, den sie schon kannte, zu den beiden gekommen und hatte gesagt, sie sollen aufhören zu tanzen, denn die Band würde gerne einpacken und die Party quasi beenden. Daraufhin geht sie dann zurück in ihre Kabine und schließt auch die Tür nicht ab und sie legt sich schlafen. Irgendwann wacht sie auf, weil James Camp neben ihrem Bett steht. Camp erzählt ihr, dass es ihm sehr leid tue, dass er vorhin ihren Tanz unterbrochen habe, aber dass es eben verboten sei, dass Schiffsoffiziere mit Passagierinnen tanzen. Woraufhin sie wohl entgegnet, dass es wohl auch verboten sei, dass er jetzt in ihrer Kabine sei. Daraufhin lacht er und setzt sich ans Ende ihres Bettes. Er küsst sie und sie sagt daraufhin, er solle das lassen und er solle gehen, doch das ignoriert er und er hält sie fest und küsst sie immer wieder. Daraufhin dreht sie sich dann mit dem Gesicht zur Wand, also sie kehrt ihm den Rücken zu, liegt immer noch in ihrem Bett und drückt das Gesicht ins Kissen und hat einfach die Hoffnung, dass er irgendwann von ihr ablassen wird. Und das passiert auch, irgendwann steht er auf, schaltet das Licht aus und geht. Sie sagt, dass sie es diesem Schiffsoffizier, mit dem sie getanzt hatte, eigentlich hatte erzählen wollen, aber im Gespräch sei sie unterbrochen worden und dann habe sie sich nicht mehr getraut, es nochmal zu erzählen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die du auch schon mal angesprochen hattest, nämlich, dass vielleicht auch viele Opfer von sexualisierter Gewalt einmal vielleicht bereit sind, manchmal eine Sache zu erzählen. Und wenn dann etwas dazwischen kommt oder passiert, aber sie hat es ja später der Polizei erzählt. Und ich finde es hier so ganz interessant, weil wir haben hier einmal jetzt quasi zwei Vorfälle, die bestätigt sind und ein unbestätigter Vorfall. Aber ein unbestätigter Vorfall, der extrem deckungsgleich ist mit einem der anderen Aussagen.
Ja.
Das heißt, hier gibt es ja eine ganz krasse Parallele zwischen einem der bestätigten Vorfälle und einem der unbestätigten Vorfälle und dann auch noch einen sehr brutalen tatsächlich ersten Vorfall, der aber auch bestätigt ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein Muster,
total,
was Übergriffe angeht von James Camp gegen Passagierinnen, insbesondere junge Passagierinnen auf der Durban Castle. Und mein Gefühl davon ist so ein bisschen, ich habe da so viel drüber nachgedacht, auch was so diese unterschiedlichen Vorgehensweisen so ein bisschen angeht. Bei dem ersten Vorfall habe ich das Gefühl, dass James Camp nicht damit klargekommen wird, dass er von einer Frau, wo er sich vielleicht versprochen hatte, dass da, ich sag mal in Anführungsstrichen, mehr passieren würde, dass er abgewiesen wird und deswegen mit so einer kompletten Rage reagiert und hier so dermaßen gewalttätig wird, dass er sich vielleicht in seinem Stolz verletzt gefühlt hatte und dann sich vielleicht so die Kontrolle auch zurückholen wollte.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, was vielleicht auch noch ein Unterschied ist zwischen den beiden späteren Vorfällen, ist, dass wir im ersten Fall eine junge Nanny haben, die mit ihrem Arbeitgeber reist, also vielleicht aus einer anderen sozialen Schicht, sage ich mal, aus einer anderen sozialen Klasse und in einem Anstellungsverhältnis, während die beiden anderen jungen Frauen bzw. das Mädchen ja mit ihren Eltern bzw. ihrer Tante in der ersten Klasse immer waren. Das heißt, möglicherweise einer anderen sozialen Klasse angehören und möglicherweise hatte er wirklich das Gefühl, dass sich die erste Frau wirklich an niemanden wenden würde, weil sich daraus vielleicht auch negative Folgen oder Konsequenzen für ihr Anstellungsverhältnis ergeben könnten. Weißt du, wenn er zum Beispiel gesagt hätte, hä, tu nicht so, du wolltest das doch, kann für eine Nanny in den 40er Jahren vielleicht eine sehr, sehr gefährliche Aussage sein. Wir wissen, dass das immer noch sehr gefährlich sein kann für Frauen. Und dass er bei den beiden anderen vielleicht wirklich sich mehr zurückgehalten hat, weil er wusste, dass sie mit Familienmitgliedern unterwegs waren.
Ja, was ich halt, also erstmal finde ich das absolut grausam und die Vorstellung von diesem dritten Vorfall, dass jemand einfach dann nachts irgendwie so in deiner Kabine steht, irgendwie mit dir redet, ist, finde ich schon richtig, richtig gruselig. Aber ich habe gerade, nachdem du auch den ersten geschildert hast, habe ich total viel an Eileen gedacht und ob das ein ähnliches Szenario gewesen sein könnte. Weil, was mir dann nämlich irgendwie so aufgefallen ist, also erstmal würde es ja vielleicht Sinn ergeben, dass, also möglicherweise, reine Spekulation, sind sie ja vielleicht sogar gemeinsam in ihre Kabine gegangen für, weiß ich nicht, nettes Gespräch, Umtrunk, was auch immer. Und sie wollte nicht mehr. Und dann hätten wir wieder so eine ähnliche Situation, in der eine Frau ihn zurückweist und seine Avancen zurückweist.
Ja.
Und was ist, wenn er sie auch gewürgt hat? Weil Würgemale würden für mich erklären, warum du die Leiche auch dann vielleicht von Bord wirfst, weil das natürlich nicht zu einer anderen Version passt, die er vielleicht erschaffen wollte, mhm. wenn er schon so weit gedacht hat. Also ein Würgemal spricht ja eine klare Sprache, dass das keine Krankheit war oder kein natürlicher Tod, sondern dass irgendwas mhm. anderes auch stattgefunden hat. Das würde für mich den zusätzlichen Schritt erklären, dass er nicht sie einfach liegen lassen konnte, weil das da definitiv zumindest Rückschlüsse auf eine Straftat geben würde. Ob man die dann direkt zu ihm bringen kann, weiß ich nicht, ob man da so weit denkt, gerade in der Zeit. So DNA brauchen wir ja noch gar nicht drüber reden. Ich weiß auch nicht, wie bewusst einem schon war, was Fingerabdrücke und sowas sind.
Ja, also Fingerabdrücke, es wurde unter anderem ein Fingerabdruck von ihm an der Tür festgestellt. Aber ja, es war ja klar, dass er da drin war.
Ja, ja, genau. Ich meine eher, wie präsent das im Kopf eines normalen Menschen ist. Das meine ich eher. So ist man schon durchs Leben gegangen und dachte, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass man an ihrem Hals nichts findet. So, ich weiß halt einfach nicht, ob das schon so war.
Ich glaube auch, dass
so
man damals vielleicht keine Fingerabdrücke am Hals hätte nehmen können, ehrlich gesagt.
Ja, ja, voll.
Möglicherweise. Oder das,
ja, und dass man dann da auch nicht so denken würde wahrscheinlich.
Ich sehe das auch absolut ähnlich. Also ich kann mir sowas auch total gut vorstellen. Ich finde, das ist halt ein super gewalttätiges, aber ich finde auch irgendwie sehr geplantes Vorgehen zeigt, was extrem beunruhigend ist, dass hier ja Offizielle vom Schiff informiert waren über diese Vorfälle und trotzdem ihn weiter haben fahren lassen. Das heißt, wir wissen, dass er im September, dass da Vorfälle gemeldet wurden und dass er dann trotzdem dann im Oktober, Anfang Oktober noch das 16-jährige Mädchen wahrscheinlich angreifen konnte. Und dann später Aileen Gibson. Und es war ja auch so, und das ist halt immer so eine feine Linie. Es gab halt immer diese Jokes, er ist Don Juan, er ist, also Don Jimmy, er ist der, oder Jamie, er ist der Frauenheld. Aber die Frage ist, wie viel die Leute gecheckt haben, dass es hier nicht nur um Frauenhelden, in Anführungsstrichen Frauenheldentum geht, sondern um echte Übergriffe. Und ich habe das Gefühl, dass viele das schon gewusst haben. Und dass das irgendwie so ein offenes Geheimnis war. Und das ist natürlich echt krass, dass so ein Täter hier dann weiterhin mitfahren darf.
Total.
Obwohl Leute in seinem Umfeld das scheinbar ja gewusst haben. So eine Frage an dich. Es gab ja jetzt die beiden Optionen, dass... ich habe eine Frage an dich, weil ich habe mich die ganze Zeit, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, war ich total irritiert, dass es diese zwei Versionen gab. Denn, beziehungsweise ich war nicht irritiert, ich verstehe schon prozesstechnisch, warum man es so machen muss. Aber hattest du das Gefühl, dass es hier noch eine Version der Geschehnisse gibt, die nicht im Prozess angesprochen würde, die aber auch möglich wäre?
Du meinst mit anderen Beteiligten oder schon ihn als Beteiligten?
Mit ihm als Beteiligten, weil da gab es nämlich eine Sache, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, als ich das gehört habe.
Also ich weiß jetzt nicht, ob du das Gleiche denkst wie ich. Ich wollte es gerade kurz anführen mit dem Würgen. Weil für mich wäre es auch eine realistische Option, dass er sie nicht töten wollte. Sondern sie missbrauchen wollte. Und dass sie aufgrund ihrer Krankheit gestorben ist.
Genau,
tatsächlich.
Das habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht. Dass ich mich gefragt hatte, ob es nicht vielleicht so eine Art Mittelding ist.
Ja.
Nämlich, dass es ein sexualisierter Übergriff war, dass er sich an sie rangemacht hat, dass er übergriffig wurde, dass er sie angegriffen hat und Aileen Gibson aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung so einen Anfall hatte, wie sie öfter hatte. Man kann nicht genau sagen, was es tatsächlich war. Und darauf dann gestorben ist. Ja. Also quasi, ja, es ist, wie die Anklage sagt, ein Übergriff, aber es ist auch das, was er sagt. Nämlich, dass sie eines quasi, ich will nicht sagen, natürlich ein Todes gestorben ist, weil hier ist es ja eine direkte Reaktion auf ein kriminelles Verhalten, auf Gewalt, die ausgeübt wird. Aber es ist ja trotzdem noch was anderes als zum Beispiel eine Strangulation, weil daran hatte ich nämlich die ganze Zeit gedacht.
Ja, total. Was, ich meine, das ist einfach super schwierig, weil es die Leiche einfach nicht gibt. Das ist, glaube ich, das, was es so unmöglich auch macht, genau zu wissen, ob es oder das auszuschließen, weil was, ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, also spezifisch, aber du hattest ja gesagt, dass da auch Urinflecken waren. Und ich, also keine Ahnung, es kann, es
das
gibt ja unterschiedliche.
Das passt auch zur Strangulation im Kopf, ne?
Ja, genau, genau. Es passt auch dazu, es passt auch zu einer körperlichen Reaktion auf, glaube ich, eine traumatische, und das kann ja ein sexueller Missbrauch auch sein. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Erklärungsversuche. Kann aber natürlich auch ein Zeichen dafür sein, für einen Tod aufgrund eines Anfalls zum Beispiel. Das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit so, dass bei bestimmten Anfällen ja auch solche einfach Körperflüssigkeiten irgendwie austreten. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht.
Weil meine Frage war dann nämlich, da dachte ich so, warum wurde das nicht als Option im Prozess? Aber dann habe ich gedacht, das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil wenn du als weil ich habe nämlich mich gefragt, warum haben sie nicht quasi so hilfsweise sonst noch Manslaughter mit reingegeben? Weil das haben wir ja manchmal, dass gesagt wird hier, Mord oder Manslaughter, dass die Jury da so eine Option hat, beziehungsweise die Geschworenen. Aber dann ist mir halt aufgefallen, in dem Moment müsste die Anklage zugeben, dass sie es für möglich halten, dass Eileen eines natürlichen Todes gestorben sein könnte. Und das hätte ihre Aussage, dass dem nicht so war, so sehr, glaube ich, geschwächt, weil du brauchst ja eine Jury, die dir wirklich glaubt, das war kein natürlicher Tod. In dem Moment, in dem du sagst, es könnte auch ein natürlicher Tod gewesen sein, sehst du, glaube ich, so viel Zweifel, dass du auf jeden Fall keine Verurteilung wegen Mordes hinbekommst, ist meine Theorie. Ja, ich hatte das immer beim Recherchieren und so, und das hatte dann Gott sei Dank auch Anthony Brown, der Autor, in seinem Buch, was eine meiner Hauptquellen war, wohlgemerkt, geschrieben, und Death of an Actress. Und kann ich euch absolut ans Herz legen, wenn ihr dann auch genauer reinschauen wollt. Aber ja, da hat er diese Option nämlich auch aufgemacht und ich war so beruhigt, als ich das gehört hatte, weil ich die ganze Zeit, wir haben das ja manchmal, dass man in Fällen die ganze Zeit denkt, aber was ist mit dieser Option? So, was ist, wenn es nicht schwarz oder weiß war, wenn es was anderes war? Und
Ich glaube, man wird dann manchmal daran erinnert, dass so ein Prozess nicht immer im Fokus hat, jetzt die hundertprozentig ultimative Wahrheit ans Licht zu bringen, sondern dass es sehr viel um Taktik geht, sehr viel um kalkulierte Informationen. Deswegen, genau wie du gesagt hast, ich glaube, dass es für eine Anklage sehr unklug gewesen wäre, diese Option in den Raum zu stellen. Weil es, wie du sagst, Zweifel streut, gleichzeitig der Jury eine Art mittleren Weg gibt, also eine Art Kompromiss, was wir auch wissen, Juries auch gerne dann nehmen, wenn es doch Zweifel gibt.
Ich glaube, es wäre genau dieser Kompromiss gewesen.
Und ich glaube, es wäre gar einfach nicht im Interesse einer Anklage, selbst wenn die sich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie diese Option auch schon erwägt haben, aber dass es dann einfach taktisch unklug wäre, selbst wenn das auch die Wahrheit sein kann. Und für mich würde, ich gehe schon weit weg von der Theorie, dass es gar kein Verbrechen irgendwie gab. So.
Ja.
Was aber für diese Theorie spricht, ist, dass ich dann schon verstehe, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Weil hier zu lügen, ergibt ja total Sinn, weil er damit, sonst würde er zu 100% eine Straftat zugeben. Das wäre ja genauso wie die Verteidigung, würde diese Option ja auch nicht in den Raum stellen, weil die würden ja auch nicht wollen, dass er dann wegen irgendeiner Form von sexualisierter Gewalt vielleicht, dann, die gibt er ja damit zu, möglicherweise. Das wollen sie ja auch nicht. Also beide Parteien sind hier eigentlich nur interessiert, entweder an der höchstmöglichen Strafe oder keiner Strafe für die Verteidigung.
Ja, ich bin tatsächlich bei dir. Also ich finde es sehr, sehr schwer, aber ich bin auch bei dir, bei dem Gedanken, dass es nicht so war, wie er es geschildert hat. Dass es einfach nur Sex war und dann ein natürlicher Tod. Und für mich spricht unter anderem dieses Verhaltensmuster dafür. Das war übrigens der Polizei auch bewusst. Also diese eidesstattlichen Versicherungen hat Anthony M. Brown in den Polizeiakten gefunden. Sie wurden aber nicht im Prozess eingeführt, weil es ja um die Tat und nicht um diese Vorgeschichte gehen sollte.
Ja.
Das haben wir oft, dass diese Sachen nicht mit eingebracht werden dürfen.
Ja.
Für mich zeigt es aber so ein Muster von sexualisierten Übergriffen. Und für mich ist auch wirklich ausschlaggebend dieses doppelte Klingeln, was das Ganze ja quasi losgetreten hat auf gewisse Art und Weise.
Ja.
Also, weil, ich schilder das nochmal, es gibt quasi diese kleine Kommode an der Wand, darüber ist ein Spiegel und dann so ungefähr, ich schätze mal so 10 Zentimeter daneben steht das Bett. Und in so ein bisschen höher, wo quasi so dieser Bettkopf aufhört, also so in, ich schätze mal, keine Ahnung, 40 Zentimeter Höhe oder so, so eine halbe Armlänge, sind dann diese Schalter, die man drücken kann. Und darüber ist dann halt diese Lampe. Und ich halte es für recht unwahrscheinlich, beziehungsweise ich habe es versucht, mir so vorzustellen mit meinem Körper, wie man da aus Versehen gegenkommt. Mhm. Klar, so im Sinne von jetzt beim Sex oder so, ist vielleicht irgendwie möglich, passt aber insofern nicht wirklich, dass er ja behauptet hat, sie hätte ihn mit beiden Händen gegriffen die ganze Zeit.
Ja. Ja.
Das heißt, dann kann sie die Knöpfe eigentlich nicht betätigt haben. Für mich ergibt es auch nicht Sinn, dass er da irgendwie aus Versehen mit dem Popo rankommt oder so. Das halte ich für recht unwahrscheinlich, weil man sich quasi in diesen Spalt quetschen müsste zwischen Bett und Kommode. Das halte ich für recht schwierig. Aber ich halte es für extrem oder für absolut möglich, dass Aileen Gibson Hilfe holen wollte und deswegen beide Schalter gedrückt hat. Das ist in meinem Kopf, glaube ich, dass das, was passiert ist, dass sie sich entweder im Todeskampf oder weil James Cam sie gerade angegriffen hat, ihr gerade Gewalt widerfahren ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie in diesem Rahmen die Knöpfe gedrückt
hat. Und er hat doch, oder sein Team hat doch auch nicht gesagt, dass das irgendwie aus Versehen gewesen ist. Oder haben sie, weil ich erinnere mich nur daran, dass er gesagt hat, er weiß nicht.
Nee, er hat gesagt, das wusste passiert. Er dann manchmal war es so, also es wurde quasi die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass man ja vielleicht irgendwie dagegen kommt und es halt nicht mitkriegt oder so.
Okay. Worauf ich hinaus wollte, war halt so, er kennt dieses Schiff ja gut. Dass wenn sein erster Instinkt nicht zu sagen ist, da muss sie einfach gegengekommen sein, spricht das für mich eher für, es ist nicht so einfach, da einfach gegenzukommen. Weißt du, so als jemand, der das wissen muss.
Und er hat es halt auch offensichtlich nicht mitbekommen.
Ja.
Weswegen man schon davon ausgehen muss, dass sie es gedrückt hat. Ja, James Cam wird nach 10 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er hat sich als absoluter Vorzeigeinsasse wohl präsentiert und auch bis zum Ende seine Unschuld beteuert. Und er bleibt dann auch einige Jahre in Freiheit, landet dann aber im Mai 1971 wieder hinter Gittern. Und zwar, weil er Schulmädchen belästigt haben soll, beziehungsweise ihnen sexualisierte Gewalt angetan haben soll. Und hierfür bleibt er insgesamt 8 Jahre im Gefängnis. Und ein Jahr nach seiner Freilassung verstirbt er dann.
Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break.
Yay!
Ich habe unsere heutige Puppy Break aus dem Urlaub mitgebracht. Ich habe sie eingepackt und jetzt möchte ich nämlich was mit euch teilen, was ich während meines Urlaubs auf der griechischen Insel Zakynthos beobachtet habe. Und ich fand es so faszinierend, dass ich jetzt darüber sprechen muss. Und dafür muss ich euch erstmal kurz ein bisschen erklären, wo wir gelebt haben. Wir hatten so ein kleines Apartment und rechts davon war so eine riesengroße Grünfläche mit ganz vielen Olivenbäumen. Und links ging es dann in Richtung Strand. Wir sind eigentlich immer direkt zum Strand gegangen, nicht zu den Olivenbäumen, außer abends, weil da dann in der Nähe die Restaurants waren. Bis wir dann am Donnerstagmorgen, da hatten wir nämlich einen Ausflug gebucht, doch über diese Olivenplantage gehen mussten, weil wir da abgeholt wurden. Und was wir da beobachtet haben, ist etwas, das ich persönlich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und zwar war da eine Herde Schafe. Das habe ich schon gesehen. Und diese Herde wurde über die Straße begleitet und nicht, wie man jetzt vielleicht erwarten würde, von dem Schäfer oder Hütehunden, sondern von Hüteeseln. Es waren 2 Esel, die diese Schafe über die Straße getrieben haben und die dann da zusammengetrieben haben unter den Olivenbäumen und dann auf die aufgepasst haben. Und diese Esel haben so laut geschrien, ich habe in meinem Leben noch nie einen Esel so laut schreien hören. Und dann musste ich erstmal googeln und habe herausgefunden, dass Esel ganz fantastische Hütetiere sind und dass das relativ, also in vielen Ländern ist es total gängig, in Ländern, in denen Esel sowieso schon als Tiere gehalten werden und in denen man Hunde einfach nicht hält, weil die auch teurer sind zum Beispiel. Aber dass das auch in vielen anderen Ländern jetzt immer öfter gemacht wird. Und ich habe ganz viele Anleitungen gefunden, zum Beispiel für Farmer in Kanada, die jetzt auch mit dem Gedanken spielen, Hüteesel zu halten. Denn Esel eignen sich wahnsinnig gut als Hütetiere. Und das hat einige Gründe, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar,
Zum einen, wenn wir uns einen Esel vorstellen, dann sehen wir die Augen, die sich ja an der Seite befinden. Und dadurch hat ein Esel grundsätzlich erstmal eine größere Sicht auf die Fläche. Außerdem sind Esel sehr territoriale Tiere. Das heißt, sie verteidigen als Hütetiere nicht unbedingt jetzt die Schafe in diesem Fall, sondern eher ihr Territorium. Und das tun sie vor allem eben gegen unterschiedliche Tiere, die so eine Schafsherde angreifen könnten. Und Esel haben eine natürliche Abneigung gegen Hunde und andere hundeartige Tiere, wie zum Beispiel Wölfe, Kojoten und so weiter. Und deswegen ist es übrigens auch ganz wichtig, wenn man sich entscheidet, einen Esel eben als Hüteesel anzustellen oder zu nutzen, dass man, wenn man Hunde hat, dass man die dann mit den Eseln erstmal zusammenbringt und den Eseln klar macht, dass das Freunde sind, dass sie in einer freundschaftlichen Beziehung sind. Denn ansonsten würden Esel erstmal davon ausgehen, dass ein Hund ein Feind ist. Und der letzte kleine Fakt über Hüteesel, den ich nämlich auch ganz interessant fand und der schon ein bisschen damit zusammenpasst, was wir auch schon mal hatten. Wir hatten nämlich schon mal eine Donkey Break. Und zwar ist es bei Eseln so, dass wenn sie eben in eine Gefahrensituation kommen würden, also wenn zum Beispiel ein Wolf kommt, dann neigen Esel dazu, in den Fight-Modus zu gehen. Also anders als vielleicht Pferde es tun würden, die würden vielleicht davon galoppieren, bleiben Esel stehen und wehren sich auch aktiv. Und wir wissen, so ein Eselstritt kann auch durchaus schmerzhaft sein. Deswegen sollte man Esel auf gar keinen Fall unterschätzen. Und anders als vielleicht andere Hütetiere werden Esel ziemlich alt und können bis zu 30 Jahre alt werden und haben ja deswegen eine lange Zeit vor sich, in der sie die Schafe oder das Territorium oder andere Tiere beschützen können. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Marieke, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, ich kann anfangen. Ich habe eine Empfehlung, die schon sehr lange jetzt, sehr lange, aber die ich vor einiger Zeit gelesen habe und die mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich sie euch jetzt empfehlen muss. Und zwar geht es um das Buch Femina oder Femina von Janina Ramirez. Und dieses Buch widmet sich Frauen im Mittelalter. Und ich liebe ja Bücher über Geschichte und insbesondere über Frauen. Und dieses Buch hat mir so gut gefallen, weil es total die interessante Ergänzung auch war. Also sie erläutert quasi so ein bisschen, inwiefern sich so die Geschichtswissenschaften und Archäologie und so und auch irgendwie alle mit zum Beispiel mit Hilfe von DNA-Analysen und so voranentwickelt und neu entwickelt und wie man viele Sachen mittlerweile vielleicht auch neu bewertet und erläutert dann so ganz viel im Mittelalter anhand der Biografien von bestimmten Frauen, über die man Sachen berichten kann. Und das ist jetzt total schlecht zusammengefasst, aber wenn ihr euch für Frauen interessiert, wenn ihr euch für Geschichte, fürs Mittelalter interessiert, kann ich euch das Buch total ans Herz legen. Ich fand es super kurzweilig. Ich fand es mega spannend.
Mm. Ja. Sehr spannend. Wenn ihr also auch Geschichte so gerne verfolgt wie Marieke. Ich möchte euch auch ein Buch empfehlen. Das habe ich ganz kurz vor meinem Urlaub beendet. Und ich hatte Marieke schon ein bisschen was davon erzählt, weil ich wusste schon während des Lesens, ich muss es empfehlen, weil ich glaube, es ist so ein richtiges Buch für True Crime Fans da draußen. Und zwar geht es um The Night Swim von Megan Golden. Und ich habe vorhin einfach so vollständigkeitshalber mal geguckt, ob es das Buch auf Deutsch gibt. Ich bin nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht so wäre. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das Buch ist auch schon auf Deutsch erschienen, und zwar unter dem Titel Girl in the Night, wer ist dein Mörder? Ich sage dazu einfach nichts. Wer das Buch liest, der wird dann wissen, dass der Titel irgendwie ein bisschen komisch ist. Es geht um eine True Crime Podcasterin namens Rachel, die Fälle investigativ ermittelt und die jetzt in der dritten Staffel ihres Podcasts ist. Und für diese Staffel ist sie in eine Kleinstadt gereist und nimmt da an einem Prozess teil, in dem es um einen Missbrauchsfall geht. Da geht es um ein junges Mädchen, das auf einer Party von einem jungen Mann sexuell missbraucht wurde, beziehungsweise ist das ja die Frage, ob es tatsächlich so war. Und dieser Teil des Buches und dieser Prozess könnte aus jedem True Crime Podcast stammen, den ihr so hören könntet. Wir haben schon Fälle besprochen, die sehr, sehr ähnlich sind. In dem Buch wird es unglaublich realistisch dargestellt. Es geht um ganz viel Victim Blaming. Es geht eben um einen wohlhabenden, weißen, jungen Mann, der in seinem Leben noch keine Konsequenzen erfahren hat und die Frage, ob er es diesmal vielleicht tun wird. Das ist so ein Aspekt des Buches, aber es gibt noch einen zweiten, denn in dieser Kleinstadt erhält die Podcasterin Rachel anonyme Briefe von Hannah. Und Hannah macht sie nämlich auf den Tod ihrer Schwester aufmerksam, die auch in dieser Kleinstadt getötet wurde. Das sagt zumindest Hannah. Denn eigentlich ist dieser Todesfall als Badeunfall verbucht worden, aber Hannah weiß, dass es nicht so ist und sie bittet jetzt quasi die Podcasterin darum, auch diesen Fall vielleicht nochmal neu aufzurollen. Und so schwankt man so ein bisschen zwischen diesen beiden Geschichten, springt hin und her. Man hat auch Hannahs Sicht und ich fand das super, super spannend. Ich habe es als Hörbuch gehört und das kann ich auch jedem empfehlen, denn diese Podcast-Ausschnitte, die man auch hört, sind halt wirklich wie ein Podcast produziert mit so einem eigenen Jingle und wie eine Podcast-Folge in einem Buch. Und ich fand es super gut, ich fand es super spannend und eben auch sehr gut recherchiert, sehr realistisch und glaubwürdig. Und deswegen eine absolute Empfehlung. Und ja.
Sehr, sehr spannend. Muss ich direkt auf meine Liste packen.
Ja, mach das mal. Macht's mal. Und wenn ihr das auch lest, vielleicht beide unsere Bücher, schreibt uns sehr gerne. Ich finde es nämlich immer sehr, sehr spannend, wenn ihr unsere Empfehlungen lest, hört oder was auch immer, wie auch immer konsumiert. Ich freue mich dann immer sehr darüber. Und damit kommen wir zu den Hot Takes. Marika hat schon gesagt, sie spart sich den Hot Take für nächste Woche auf. Ich habe nur einen ganz kurzen und für mich persönlich auch ein absoluter Cold Take, weil ich das Gefühl habe, jeder sollte das so sehen wie ich, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Ich war ja in Griechenland und da ist mir nochmal etwas aufgefallen, worüber ich glaube ich in dem Podcast noch nicht, zumindest nicht als Hot oder Cold Take gesprochen habe. Und zwar meine unfassbare Abneigung gegen Oliven. Und das ist keine Abneigung. Weil wenn ich zum Beispiel wir haben ja schon über Bananen geredet, dass ich Bananen nicht so toll finde. Aber ich esse Bananen. Oliven hasse ich in jeglicher Form. So sehr, dass wenn ich das schon rieche, Olivenpaste, ich wirklich einen ganz, ganz schlimmen Würgereiz kriege. Und in Griechenland gab es überall Oliven. Und ich musste wirklich aufpassen. Also habe mich natürlich davon ferngehalten und die anderen es genießen lassen. Aber nee. Und mir wird dann auch immer gesagt, ja, das ist so etwas, wo man reinwächst, ähnlich wie, was weiß ich, Rosenkohl. Aber ich kann das nicht. Ich werde da auch nicht reinwachsen. Das ist für mich nichts.
Also ich liebe Oliven und esse sie sehr, sehr gerne. Einfach so, egal wie. Ich mag Oliven.
Ich wusste das nämlich nicht mehr.
Ich habe sogar schon als kleines Kind, also als Kleinkind, gerne Oliven gegessen.
Mhm. Echt?
Mhm. Und meine Nichten auch. Ich weiß noch, dass die auch, als die klein waren, auch schon total gerne Oliven gegessen haben. Ja.
Das ist krass. Weil das höre ich tatsächlich selten. So wenn, dann ist es so ja später dann. Ich war mir nämlich bei dir auch nicht mehr so sicher, wie du zu Oliven stehst.
Ich liebe Oliven.
Oh, na toll. Kein Support. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also für mich es ist wirklich so ein Thema, wo ich denke, ja, eigentlich müsste es viel mehr Leute geben, die Oliven nicht mögen. Aber ich glaube, jetzt gerade, wo du jetzt auch noch auf die andere Seite gehst, vielleicht bin ich der Hot Take.
Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die keine Oliven mögen tatsächlich.
Ja? Okay.
Also ich kenne viele Leute, die keine Oliven essen, aber ich kenne halt, glaube ich, mehr Leute, die Oliven essen. Ich bin mir nicht sicher.
Vor allem, es ist halt sowas, ich habe ganz viele, also was ist ganz viele? Ich habe einige Dinge, die ich einfach nicht esse, weil ich sie jetzt nicht super toll finde. Es gibt wirklich ganz, ganz wenig Dinge, die ich so ungern esse. Beziehungsweise ich esse es ja nicht. Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht essen kann, auch wenn es irgendwo drauf ist. Wenn, ja, bei Oliven.
Ja, schreibt uns. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall eine Abstimmung machen.
Wir können ja das noch ein bisschen erweitern, weil du jetzt als Olivenesserin, hast du eine Priorität von grün zu schwarz? Sagt man schwarz zu den dunklen?
Nee, es kommt immer auf den Kontext an. Also ist es zum Beispiel auf Pizza, ist es in einer Soße, ist es einfach nur so. Ich mag zum Beispiel total gerne grüne Oliven mit Mandeln. Mm. Also es kommt total drauf an, in welchem Kontext. Also ich mag eigentlich alles gerne.
Wow. Nicht mal eine Präferenz, die Olivenliebe.
Nee, also halt je nach Kontext halt unterschiedliche Präferenzen.
Mm. Okay. Ja. Wow.
Sehr vielseitig. So, bevor wir jetzt aber Schluss machen, möchte ich doch nochmal auf eine Sache ansprechen. Denn wir haben es neulich schon bei Instagram gepostet. Der Sommer geht ja langsam zu Ende. Das heißt, die Zeit von Pumpkin Spice Latte kommt. Es wird cozy. Und ich weiß aber, dass ganz viele Leute sich nicht darauf freuen. Insbesondere zum Beispiel auch du. Aber ja, ich habe gedacht, vielleicht seid ihr ja auch solche Leute, die sich nicht auf den Herbst freuen. Wie wäre es dann, wenn ihr euch eine Sache holt, auf die ihr euch freuen könnt im Herbst? Zum Beispiel, wenn ihr uns auf Tour besucht. Wir haben ja noch ein paar Karten. Also in Hamburg gibt es noch ein paar Karten. Ich weiß nicht gerade, wie es aussieht in Köln und München auch. Berlin gibt es auf jeden Fall noch Karten.
Ja.
Also wir würden uns total freuen, wenn ihr im Herbst vorbeikommt. Vielleicht total im cozy Cardigan, im kuscheligen Outfits und dass wir dann ganz entspannten Abend zusammen verbringen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, total. Wir verlinken euch, wo ihr die Karten kaufen könnt, wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr schon Karten habt, dann vielen, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns total, euch dann zu sehen. Und ja, dann können wir diese Folge erstmal beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies and Crime.
Tschüss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.